Weiter geht's mit der Algebra. Letztes Mal haben wir Gruppenoperationen kennengelernt und wir steigen jetzt ein mit dem Satz von Cayley. Im Satz von Cayley, hier einfach als kleines Lemma 1023 vermerkt, geht es um die ganz spezielle Gruppenoperation aus der Menge der Nebenklassen einer Untergruppe. Und wir werden sehen, was das mit der symmetrischen Gruppe zu tun hat. Cayley spielt eine große Rolle für die Entwicklung der Gruppentheorie, unter anderem sind die sogenannten Cayley-Graphen nach ihnen benannt. Es gibt noch viel mehr Spannendes zu erzählen. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern möchte das Lemma anschreiben und im Beweis wiederholen dann notfalls nochmal in einem extra Kästchen das, was wir über diese spezielle Gruppenoperation letztes Mal besprochen haben. Es sei nur eine Untergruppe von je und der Index sei endlich. Der Index soll n heißen und zur Erinnerung, der Index war einfach die Anzahl der Nebenklassen, die U in G hat. Jetzt definieren wir noch den Durchschnitt über alle sogenannten Konjugierten der Untergruppe U. Ich erkläre gleich, was das ist. Isomorph ist zu einer Untergruppe von Sn. Sn ist die symmetrische Gruppe auf 1 bis n und das ist dieses Term hier. Kleine g aus g bewirkt, dass man die Nebenklassenrepräsentanten von rechts mit g multipliziert und dann halt eine neue Nebenklasse bekommt. Sei mal Omega definiert als die Menge g modulo. Und dann gebe ich den Elementen noch Namen, damit die wirklich aussehen wie Elemente der Menge Omega. Das heißt, die heißen klein Omega 1 bis klein Omega n. Wir wollen uns anschauen, was der Kern der Operation ist von G auf Omega durch Multiplikation von rechts. Kleines Kästchen zur Erinnerung. Welche Wirkung von G auf Omega gucken wir uns an? G aus G und Omega aus Omega. Wie sehen die Omegas aus? Na, die bestehen aus solchen, das sind Nebenklassen von U, das heißt, wir haben U mal einen kleinen Repräsentanten. Zum Beispiel ist Omega gleich U mal X. Dann ist die Wirkung, und ich schreibe jetzt wieder so ein Sigma dran, damit man sieht, dass das die Wirkung ist von G auf Omega. Um es zu unterscheiden von diesem hochgestellten G da oben. Das ist das, was passiert. Die Nebenklasse U mal X wird von dem kleinen G abgebildet auf die Nebenklasse U mal X mal G. Kommt einfach das G rechts dran an der Repräsentante. Und jetzt interessieren wir uns für den Kern dieser Wirkung. Wir interessieren uns also für diejenigen Gruppenelemente, die hier nie etwas machen. Jede Nebenklasse wird auf sich selbst abgebildet. Das ist das, was sie kann. Weil, das sollte ich hinschreiben. Das Kästchen ist jetzt zur Erinnerung. Ich sollte jetzt noch hinschreiben, dass wir diese Wirkung angucken. Es bezeichnet Sigma die Wirkung von G Omega durch Multiplikation von rechts. Siehe Kästchen. Was ist dann der Kern? Na, der Kern besteht aus den Gruppenelementen, die bei der Wirkung nichts tun, gar nichts. Das sind also die G aus G, die jedes Element aus Omega auf sich selbst abbilden. Und mit der Erinnerung in dem Kästchen können wir das dann schreiben als, Moment, sobald ich Kreide habe. Die Kreide will ich. Hingeschrieben schon, was die Wirkung macht. Und wenn U mal X nicht bewegt wird, dann heißt es ja U mal X das gleiche wie das wird. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wann zwei solche Nebenklassen gleich sind. Das haben wir auch schon häufiger besprochen. Zwei Nebenklassen von U sind gleich, genau dann, wenn der eine Repräsentant mal das Inverse von vom anderen in der Untergruppe. Das heißt, es ist die Menge aller, schreiben wir weiter, Menge aller G aus G, so das gilt für alle X aus G ist, was muss ich jetzt hinschreiben, X mal G mal X hoch minus 1, wie genug. Und jetzt formuliere ich das nochmal um. Das sind alle G aus G. Für die gilt, alle X aus G ist. Wie möchte ich das umformulieren? Ich möchte X mal G mal X hoch minus 1 gleich kleines U schreiben, liegt ja U. Und dann multipliziere ich von links mit X hoch minus 1 und von rechts mit X. Und dann habe ich da die Gleichung stehen, G gleich x hoch minus 1 mal kleines u mal x. Und das liegt in der Menge u hoch x, so wie das da oben definiert ist. Die Notation hier ist so wie oben. U hoch x ist das, was ich oben u hoch g genannt habe, allein mit x anstelle. Na gut. Das sind jetzt alle G aus G, die in jedem solchen U hoch X liegen, egal was X ist. Das heißt, wir liegen im Durchschnitt von all denen. Und das ist D. Wir haben also jetzt gezeigt, durch Betrachtung des Kerns und durch Umformulieren, was da steht, dass der Kern dieser Wirkung von G auf Omega durch Multiplikation von rechts genau die Menge D ist, die wir da oben definiert haben im Lemma. Diese Wirkung beschreibt einen Homomorphismus erstmal von G hinein in die symmetrische Gruppe auf Omega. Und wir gucken gleich, warum wir in der SN landen, wenn wir das anders interpretieren. Aber erstmal möchte ich festhalten, dass Kerne von Homomorphismen immer Normalteiler sind. Und deswegen ist D ein Normalteiler, das müssen wir nicht zu Fuß nachrechnen. Mir die Faktorgruppe genauer an. Das riecht ja nach dem Homomorphiesatz. G modulo Kern eines Homomorphismus ist isomorph zum Bild, also zu einer Untergruppe des Zielbereichs. Den Zielbereich möchte ich aber jetzt ein bisschen ändern. Das soll nicht die symmetrische Gruppe auf Omega sein, sondern ich mache so eine kleine Manipulation. Deswegen heißen die Elemente da oben Omega 1 bis Omega n. Ich möchte nämlich das Vertauschen der Nebenklassen ausdrücken durch das Vertauschen der Indizes. Ich mache also den Homomorphismus Sigma so, dass er nicht von G in die symmetrische Gruppe auf Omega geht, sondern von G in die SN. und ich interpretiere die Bilder einfach richtig. Die Vertauschung, die auf Omega gemacht wird, soll ausgedrückt werden durch die entsprechende Permutation in der SN. Da vertausche ich einfach die Indizes. Das ist so ähnlich wie das, was wir letztes Mal besprochen haben als Beispiel, wenn ich nämlich die SN wirken lasse auf einem n-dimensionalen Vektorraum, in dem ich mir eine Basis festhalte und dann die Indizes vertausche, also die Basisvektoren vertausche. Das geht. Das angeschrieben, was ich gerade erzählt habe. Jetzt kommt der Homomorphiesatz für Gruppen. Durchatmen, verdauen und mir dann sagen, ob ich irgendwo noch mehr hinschreiben oder erklären kann. Wozu haben Sie noch Fragen? Zum Kern? Zur Schreibweise?
Ja.
Dazu, wie ich in die SN komme? Dazu, wie der Homomorphiesatz angewandt wird? Wo ist noch irgendwas unklar? Ich sehe keine konkreten Fragen momentan. Wenn Ihnen gleich noch was einfällt, dann einfach los. Ich wische mich gleich oben. Das ist ein Satz aus dem Werkzeugkasten Allgemeine Dinge über Gruppen, die man ganz gerne mal wissen kann. Denn was wir hier jetzt sehen, ist, immer dann, wenn Sie eine Untergruppe haben vom Index n, eine natürliche Zahl, dann finden Sie da drin in dieser Untergruppe einen Normalteiler und die Faktorgruppe ist isomorph zu einer Untergruppe von Sn. Und wenn Sie jetzt denken, dass Sie Untergruppen von Sn ganz gut kennen oder ganz gut verstehen, einfach weil symmetrische Gruppen so schön anschaulich sind, dann haben Sie jetzt über ein großes Stückchen der Gruppe Informationen, nämlich über diese Faktorgruppe. Die kann durchaus auch mal groß sein. Dann freut man sich dann, wenn ein großes Stückchen der Gruppe verstanden hat. Das ist die Idee. Okay? Und da Untergruppen von symmetrischen Gruppen so wichtig sind, verallgemeinern wir das Konzept jetzt und sagen, jede Gruppe, die treu auf irgendwas wirkt, heißt Permutationsgruppe. Und der Klassiker als Beispiel sind dann eben Untergruppen von symmetrischen Gruppen. Mengen, also auf endliche Mengen einschränken, aber ich sehe aktuell keinen Grund, warum ich das machen sollte. Ich habe kein Problem damit, eine Gruppe auch dann Permutationsgruppe zu nennen, wenn sie treu auf einer unendlichen Menge ist. G heißt. Oh, das ist aber nicht schön. G heißt. Permutationsgruppe. Thank you.
Kreis häuslich auf einer Länge Omega operiert.
Das heißt, immer dann, wenn Ihnen jemand so eine Aufgabe stellt mit bla 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 und G sei eine Permutationsgruppe auf dieser Länge, dann wissen Sie automatisch, dass der Kern der Operation trivial ist. Damit müssen Sie sich nicht rumschlagen. Ansonsten kann das ein Problem sein, dass da so ein Kern rumläuft, den man vielleicht nicht versteht, den man am liebsten loswerden möchte. Beispiele. Nein, immer dann, wenn Sie eine Menge haben, irgendeine, und die volle symmetrische Gruppe darauf, also die Menge aller Permutationen dieser Menge, dann ist das eine Permutationsgruppe. Na, ist die Gruppe, könnte ich dann direkt sagen, die Gruppe aller Permutationen. Das wird eine Gruppe mit Hintereinanderausführungen von Abbildungen, das wissen wir seit linearer Algebra. Symmetrische Gruppe Sn, dann ist jede Untergruppe von Sn auch eine Permutationsgruppe. Beispiel, wo man ein bisschen nachdenken muss vielleicht, das mache ich nur mündlich. Wir haben darüber gesprochen, dass man, sagen wir mal, Sn, n ist eine natürliche Zahl, wirken lassen kann auf einem n-dimensionalen Vektorraum. Da bewege ich dann, wenn der Körper unendlich ist, unendlich viele Vektoren. Ich habe eine Permutationsgruppe, denn man kann sich überlegen, dass das einzige Element, das jeden Vektor festlässt, die identische Abbildung ist. Wenn ich, so, wenn ich richtig anfange mit so einer Gruppe, die darauf wird, ganz natürlich durch Vertauschen von Vektoren in einer festen Basis und dann vertausche ich alle durch Linearkombinationen und so weiter kennen. Das ist eine treue Wirkung, das heißt, da bekommen wir eine Permutationsgruppe. Und jetzt können wir uns aber noch eine andere Wirkung angucken. Denn jedes Mal, wenn ich einen Vektor bewege, dann bewege ich auch den von diesem Vektor erzeugten Teilraum. Wenn das ein Nullvektor ist, ist das langweilig, aber wenn das ein von Null verschiedener Vektor ist, dann bewege ich jetzt einen eindimensionalen Teilraum zu einem anderen eindimensionalen, möglicherweise anderen eindimensionalen Teilraum. Ich kann also auch eine Wirkung definieren von, sagen wir, der GLV, also der vollen linearen Gruppe auf dem Vektorraum V, nicht auf der Menge der Vektoren, sondern auf der Menge der eindimensionalen Teilräume. Dann kann ich mir angucken, was da passiert. Das ist auch wieder eine Menge und da habe ich auch wieder eine Wirkung. Die Wirkung kommt daher, dass ich mir für jeden eindimensionalen Teilraum einen erzeugenden Vektor schnappe und gucke, wohin der abgebildet wird. Und der davon erzeugte Teilraum ist dann halt das Vektor. Soweit, so gut. Und die Frage ist, ob diese Wirkung treu ist. Ob da also auch wieder eine Permutationsgruppe rauskommt, diesmal halt mit einer anderen Wirkung. Wir sehen jetzt, dass eine Gruppe, je nachdem, ob man sie auffasst als, je nachdem, wovon man sie als Gruppe von Permutationen auffasst, kann es sein, dass sie in der einen Wirkung eine Permutationsgruppe ist, das heißt, der Kern der Wirkung ist trivial, und in der anderen nicht. Deswegen ist auch besser zu sagen, dass es eine Permutationsgruppe ist auf einer gewissen Menge. Ich habe es jetzt ganz allgemein definiert, aber wenn Sie konkret damit arbeiten, kommt ja immer eine Menge und eine Operation mit dazu. So, hier ist jetzt der Witz bei dem, was ich gerade erzählt habe, bei den eindimensionalen Teilräumen. Da kann es doch passieren, dass ein Automorphismus des Vektorraums V zwar die Vektoren bewegt, aber es handelt zufällig jeder Vektor in dem von sich selbst erzeugten Teilraum. Weil ich nämlich zum Beispiel einfach nur jeden Vektor mit einem festen Skalar mache. Ist nicht verboten, kann ich machen. Es gibt einen Automorphismus, wenn der Skalar nicht gerade 0 ist. Und da vertausche ich eben gerade, also da bewege ich eben gerade nicht die eindimensionalen Teilräume. Das heißt, da kommt jetzt eine Abbildung raus, die alle eindimensionalen Teilräume festlässt, obwohl sie nicht die Identität auf dem Vektorraum ist. Deswegen nochmal der Hinweis, wo Vorsicht, wenn Sie mit Operationen arbeiten, immer einmal gucken, was genau ist die Operation und ist die treu? Denn es könnte sein, dass dadurch, dass die Grundmenge mal was anderes ist als so eine Standardmenge 1 bis n oder so, dass eine Operation rauskommt, die sehr interessant ist, aber nicht toll. Dann müssen Sie den Kern rausfaktorisieren, damit Sie wieder mit einer Permutationsgruppe arbeiten. Gut, das als Warnhinweis und auch als Inspiration für Beispiele, falls Sie mal welche brauchen, für Übungsaufgaben oder so. Und wir machen jetzt weiter in Richtung Bahnen und Stabilisatoren und sowas. Da habe ich was mitgebracht, damit wir jetzt nicht so viel schreiben müssen. Aber für zusätzliche Bemerkungen ist an der Tafel noch Platz. Wir fangen an, sobald das da zu lesen ist. Das sieht ganz gut aus. Wie ist es mit dem Licht? Wie ist es hinten? Kann man es erkennen? So halbwegs? Okay, dankeschön. Dieses Lemma bereitet eine Definition vor, und zwar die Definition von sogenannten Bahnen. Bahnen sind Äquivalenzklassen unter einer ganz besonderen Äquivalenzrelation, die wir jetzt definieren. Die Relation sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Menge Omega, auf der eine Gruppe G operiert, und jetzt betrachten wir Omega kreuz Omega. Wir gucken also Pärchen an von Punkten in Omega, und wir sagen, dass die in Relation stehen zueinander genau dann, wenn es ein Gruppenelement gibt, was den einen Punkt auf den anderen wirft. Das ist die Relation. Ich schnappe mir zwei Punkte und ich gucke, finde ich ein Gruppenelement, was den einen auf den anderen abbildet? Wenn ja, stehen sie in Relation, wenn nicht, dann nicht. Das ist erstmal nur die Relation. Und wir behaupten jetzt, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Und danach machen wir weiter mit den Klassen und wie die heißen und so weiter. Okay? Dazu beweisen wir das erstmal. Und natürlich gibt es später noch Beispiele, aber ich möchte erstmal Eigenschaften von dieser Relation klären. Ja, was haben wir zu tun? Äquivalenzrelation. Wer sagt nochmal schnell, was die drei Eigenschaften sind, die man danach prüfen muss? 1 2 3 Eigenschaften, 1 2 3 Leute. Ach doch. 3 Eigenschaften, 2 Leute, los geht's. Reflexiv, nächste Eigenschaft.
Transitiv,
letzte Eigenschaft. Hatten wir schon? Eine fehlt noch.
Symmetrisch,
genau, danke. Viele haben das jetzt gesagt, danke dafür. Reflexivität. Sei Alpha ist Omega. Ich brauche ein Element, mit dem ich von Alpha zu Alpha selber komme. Mit welchem Gruppenelement komme ich von Alpha zu Alpha selber? Welches Gruppenelement bildet Alpha auf Alpha ab? Irgendeine Idee?
Die identische Abbildung, aber also das Einzelelement.
Das Einzelelement der Gruppe, genau. Das wirkt wie die identische Abbildung und deswegen wirkt es Alpha auf Alpha. Gut, die Tilde benutze ich jetzt die ganze Zeit aus der Definition, solange ich sie noch gebrauchen kann. Jetzt kommt die Symmetrie. Dann brauche ich zwei Punkte, die in Relation stehen, in die eine Richtung, und ich muss zeigen, dass sie in die andere Richtung auch in Relation stehen. Es gelte also Alpha Tilde Beta. Dann schaue ich auf die Definition und die sagt mir, naja, es gibt so ein Gruppenelement, nennen wir es wieder G, das Alpha auf Beta abbildet. Was ich mir wünsche, ist ein Gruppenelement, das umgekehrt Beta auf Alpha abbildet. Wie mache ich das? Hier gibt es eine Idee. Ich kann es ja mal ausprobieren, oder? Was ist Beta hoch Geo minus 1? Wir können ja für Beta mal einsetzen, dass das Alpha hoch G ist. Dann steht ja Alpha hoch G hoch Geo minus 1. Jetzt benutzen wir Opt 2. Da oben habe ich übrigens Opt 1 benutzt, ohne es zu sagen, beziehungsweise wir beide haben Opt 1 benutzt, ohne es zu sagen. Jetzt steht es da. Jetzt kommt Opt Die Wirkung von G und einem nächsten Element ist dasselbe wie die Wirkung des Produkts. Das heißt, hier kann ich schreiben Alpha hoch G mal G hoch minus 1. Aber G mal G hoch minus 1 ist das einzelne Gruppe und das wirkt die Identität. Das heißt, mit auf 1 kommt jetzt raus, dass das Alpha ist. Und insgesamt habe ich jetzt gezeigt, G hoch minus 1 bildet Beta auf Alpha ab. Das heißt, Beta steht in Relation zu Alpha. Und jetzt fehlt noch die Transitivität. Ja, braucht jetzt drei Punkte sein. Alpha, Beta, Gamma, Omega. Das gelte Alpha tilde Beta, Beta tilde Gamma. Wer sagt nochmal, was wir jetzt zeigen wollen? Ja? Richtig. Wir wollen zeigen, dass Alpha zu Gamma-Relation steht. Vielen Dank. Das heißt, Alpha tilde Gamma ist das Ziel. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Gruppenelement, das Alpha auf Gamma abbildet. Das heißt, das müssen wir uns jetzt basteln. Und wir basteln das, indem wir Elemente hernehmen, die das hier machen. Die geben wir erstmal Namen. Sagen x und y aus g so das. Naja, x soll so sein, dass es Alpha auf Beta abbildet. Und y soll so sein, dass es Beta auf Gamma abbildet. Nein, jetzt könnte man so auf die Idee kommen, naja, wenn ich mit x von Alpha zu Beta komme und mit y von Beta zu Gamma, dann könnte ich ja einfach mal x mal y ausprobieren. G ist eine Gruppe, x mal y gibt es da, kann ich ja mal nehmen. Okay? Jetzt gilt Alpha hoch x mal y. Gut, hier wirke ich mit einem Produkt. Das kann ich durch Opt 2 auflösen, indem ich nacheinander mit x und dann mit y wirke. Da kommt also wieder Opt 2. Und wenn ich das gemacht habe, wirke ich mal Alpha hoch x und das Ganze abgebildet mit y. Und dann setze ich ein, das haben wir gerade schon gemacht, das können wir. Alpha hoch x ist Beta. Beta hoch y zu Gamma. Fertig, wir sind von Alpha zu Gamma gekommen. Und somit gilt Alpha tilde Gamma. Damit sind die drei Sachen erfüllt. Wir haben die Äquivalenzrelation. Und diese Relation liefert uns jetzt Äquivalenzklassen. Die gucken wir uns als nächstes an. Und dann kommen natürlich auch Beispiele. Möchten Sie jetzt schon was dazu fragen? In dem Beispiel gleich wird hoffentlich klar, wie man konkret von einem Element zum nächsten kommt und wie man dann wirklich sieht, was die Relation macht. Da jetzt keine Fragen sind, mache ich das dann in der Reihenfolge, wie ich es vorgesehen habe. Das heißt, gleich kommt erstmal eine Definition. Kann ich ja schon mal auflegen. Moment, so. Fangen erstmal an mit dem Begriff der Bahn. Alles ist wie vorher. Und eine Teilmenge von Omega heißt Bahn unter der Operation oder Orbit. Genau dann, wenn es eine Äquivalenzklasse ist, in dem Sinne von der Äquivalenzrelation aus dem Lemma vorher. So, das lasse ich Sie kurz verdauen und dann gucken wir uns das weiter. Soweit, Bahn oder Orbit. Wer kann sich darunter was vorstellen, wie das aussieht? Gesundheit. Wer kann sich nichts darunter vorstellen? Danke für die Ehrlichkeit. Hier ist ein Spiel. Hier ist ein Spiel. Omega, die Menge Omega ist hier so wie Pünktchen auf dem Boden verteilt und wir spielen ein Spiel. Wir dürfen zu neuen Pünktchen hüpfen, von da aus, wo wir sind. Genau dann, wenn der Punkt, bei dem wir loshüpfen, in Relation steht zu dem Punkt, zu dem wir hüpfen. So, und jetzt möchte ich gucken, wohin kann ich hüpfen? Und alles, wohin ich hüpfen kann von mir aus, sagen wir, ich stehe auf einem roten Punkt, alles, wohin ich hüpfen kann, wird auch rot eingefärbt. Dann habe ich da rote Punkte. Das ist eine Äquivalenzklasse. Diese roten Punkte bilden eine Klasse unter der Relation Tilde. Und die Farbe habe ich entschieden mit dem Startpunkt, auf dem ich gestanden habe. Wenn jetzt die ganze Menge Omega noch nicht ausgeschöpft ist, weil da jetzt noch ungefärbte Punkte sind, dann gehe ich zu einem anderen, der noch nicht gefärbt wurde, hier drüben, entscheide mich für eine Farbe, sage ich, und gucke wieder, wohin kann ich hüpfen mit der Relation Tilde. Und dann färbe ich alle grün. Vielleicht bleibe ich auch nur hier stehen, weil ich nirgends hinhüpfen kann, das ist dann sehr schade, aber so ist es. Wir sehen gleich Beispiele. Diese Klassen sind normalerweise unterschiedlich groß. Manchmal gibt es nur eine, manchmal gibt es viele. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man auf einem Punkt steht und es gibt kein Gruppenelement, mit dem ich von diesem Punkt wegkomme, irgendwo anders hin. Warum nicht? Kann ja sein. Würde bedeuten, dass jedes Gruppenelement in der Wirkung diesen Punkt fixiert. Und dann kann ich nirgends hinhüpfen und der Punkt bleibt alleine. Die Äquivalenzklasse ist einelementig. Sowas gibt es auch. Hilft das ein bisschen? Okay, wir hüpfen gleich weiter. Jetzt kommt die Anzahl der Elemente in einer Bahn. Das nennt man Bahnlänge. Das ist ein Wort, das wir noch öfter mal hören, jetzt in den nächsten Vorlesungen. Und hier ist ein Spezialfall. Das ist der Fall, in dem ich loshüpfe von meinem ersten Punkt und ich merke, dass ich überall hinspringen kann, zu jedem Punkt. Es gibt da keine Begrenzung, ich erreiche alles. Und das ist der Spezialfall der sogenannten transitiven Operation. Da besteht ganz Omega aus einer einzigen Bahn, eine einzige Äquivalenzklasse. Da gibt es natürliche Beispiele, bei denen das passiert, das sehen wir gleich. Erstmal möchte ich das umformulieren und die Notation mit Ihnen besprechen. Also Umformulierung für Transitivität, Umformulierung mit dem Hüpfspiel. Ich kann von meinem Startpunkt aus überall hinhüpfen. Mathematische Formulierung, wenn ich mir zwei beliebige Punkte hernehme, finde ich immer ein Gruppenelement, das den einen auf den anderen anwirft. Das ist transitive Operation. Alles ist eine große Bahn. Alle Punkte haben die gleiche Farbe. Und jetzt kommt Notation für die Bahnen. Und es ist kein Zufall, dass es so ähnlich aussieht wie etwas aus Übungsaufgabe 1 in der aktuellen Serie. Wir bezeichnen nämlich die Bahnen, indem wir an den Punkt, mit dem wir angefangen haben beim Hüpfen, oben das Groß G ranschreiben. Das Groß G ist die Gruppe, die wir für die Operation benutzen. Die sagt uns sozusagen, wie wir hüpfen dürfen. Und der Punkt unten ist der Startpunkt. Und da wir hier ausgehen von einer Äquivalenzklasse und da innerhalb einer Äquivalenzklasse alles zueinander in Relation steht und Relationen, die wir hier gerade angucken, transitiv sind, ist egal, welchen Punkt ich nehme. Wenn ich also nochmal anfange zu hüpfen, hier ist mein roter Punkt, ich fange an zu hüpfen, dann heißt es zwar die Bahn Startpunkt hoch G, aber ich hätte jeden anderen Punkt, zu dem ich hingehüpft bin, nehmen können als Startpunkt und es wäre die gleiche Bahn gewesen. Hauptsache, ich bin immer noch in der gleichen Äquivalenzklasse. Dann darf ich jeden Punkt zur Bezeichnung nehmen. Es muss nicht der sein, den ich jetzt zufällig als erstes in der Hand hatte. Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen knapp gehalten. Ich kann da gleich beliebig viel zu an der Tafel ergänzen. Die operierende Gruppe heißt diesmal H und nicht G. Und es ist eine Untergruppe von S7, die uns gegeben ist durch erzeugende Elemente. Dann können wir nochmal wiederholen, wie Erzeugnisse aussehen. Die Gruppe H wird erzeugt von der Transposition 1,2, der Transposition 1,3 und dem 3-Zyklus 5, 6, 7. Und jetzt wollen wir gucken, wie das Hüpfspiel aussieht, wenn wir 7 Punkte haben, 1 bis 7, und wenn wir die Gruppe H zum Hüpfen benutzen. Das ist jetzt quasi das Spiel. Okay? Und bevor ich gleich alles zeige, möchte ich mit Ihnen zusammen hüpfen. Stellen wir uns vor, hier sind die Zahlen 1 bis 7. Ich stehe auf der 1. Wohin darf ich hüpfen? Sie müssen gucken, was für Gruppenelemente da sind und von wo nach wo ich mit denen komme. Wohin komme ich denn von der 1 aus? Mit den Gruppenelementen, die da sind. Sehen Sie da schon irgendwas? Da hinten?
Auf die 2 oder auf die 3?
Erstmal sehe ich, ich komme auf die 2 und ich komme auch auf die 3, denn da sind zwei Elemente, die mir das ganz klar sagen. Das heißt, ich kann die 1 jetzt rot anmalen und kann zur 2 hüpfen, die ist dann auch rot, und dann kann ich wieder zurückgehen und kann zur 3 hüpfen und dann habe ich da jetzt drei rote Punkte, die müssen zusammen in einer Bahn gehen, die haben alle die gleiche Farbe. Ob ich jetzt noch weiterkomme, ist nicht klar von dem, was ich da sehe. Also gucke ich mir den nächsten Punkt an. 1, 2 und 3 sind jetzt weg. Der nächste Punkt ist 4. Jetzt stehe ich also hier drüben auf der 4. 4 kriegt eine Farbe. Wohin kann ich schütten? Nirgendwo hin. Ich kann auf der Stelle hüpfen. Das macht Spaß, aber ich komme nicht weg. Denn es gibt kein Element in der Gruppe H, das die 4 irgendwo hinweg bewegt. Okay, da haben wir also schon mal eine Bahn mit nur einem Element. Und es sind noch die Zahlen 5, 6 und 7 übrig. Wie sieht es da aus? Wer kann mir, ohne dass ich hüpfe, sagen, was die Äquivalenzklassen sind, die mir noch fehlen? Wenn ich mit der 5 anfange, was liegt noch alles in der Klasse von 5? 2. Einfach erstmal auf die Elemente gucken, die da stehen. Ja? Genau, wir können von der 5 zur 6 springen, von der 6 weiter zur 7, das heißt, die müssen in einer Klasse liegen. Und dann komme ich von der 7 aus zurück zur 5, ich sehe keine neue interessante Zahl, auf die ich noch komme. Das heißt, momentan sieht die Lage so aus, als hätte ich 3 Klassen, 2 davon mit 3 Elementen und eine mit nur einem Element. Okay, so sah das doch jetzt erstmal aus. Und da ist es aufgeschrieben. Die Bahnenlängen, die wir jetzt sehen, sind also Länge 1 und Länge 3. Und die Wirkung ist nicht transitiv, denn es gibt mehr als eine Bahn. Einverstanden? Was für Fragen haben Sie? Streng genommen habe ich gerade mit dem Hüpfspiel und mit Ihnen zusammen nur begründet, warum gewisse Zahlen zusammen in einer Bahn liegen, aber ich habe nicht begründet, warum da nicht noch mehr liegen. So, wenn das jetzt eine Übungsaufgabe wäre oder eine Klausuraufgabe, dann müssten wir ein bisschen mehr hinschreiben als das, was ich da hingeschrieben habe, auf dem Zettel. Und wir können das ja mal mündlich durchgehen. Was müsste man machen, um zu begründen, dass die Bahn, in der 1 liegt, fertig ist, wenn man 1, 2 und 3 hingeschrieben hat? Okay, dafür müssen wir zurückgehen zur Gruppe H. Man kann nur Elemente irgendwohin abbilden, wenn es ein Gruppenelement in H gibt, was diese Abbildung macht. Und was da abgebildet werden kann, das erkenne ich an den erzeugenden Elementen. Denn alle weiteren Abbildungen bauen sich ja aus denen zusammen. Sprich, wenn es ein erzeugendes Element gibt, mit dem ich von der 1 irgendwo hinkomme, dann komme ich halt dahin. Wenn ich dann irgendwas basteln kann aus den Erzeugern, sodass ich noch woanders hinkomme, komme ich da auch hin. Aber ich kann jetzt nicht irgendwo hinhüpfen mit irgendeinem Gruppenelement aus der großen Gruppe, in der H liegt. Ich muss innerhalb der Untergruppe H bleiben. Und dementsprechend komme ich zum Beispiel nicht von der 1 zur 4. Es gibt nämlich in H kein Element, was die 4 überhaupt bewegt. Insbesondere komme ich nicht von der 1 dahin. Komme ich von der 1 zur 5? Na, wir können ja mal gucken. Die erzeugenden Elemente 1, 2, 1, 3 und 5, 6, 7 bewegen nicht die 1 zur 5. Sie bewegen auch nicht die 2 und die 3 zur 5. Das heißt, nichts, was mit 1 verbunden ist, kommt irgendwie zu 5 oder zu etwas, was mit 5 verbunden ist. Und dementsprechend komme ich mit keinem Gruppenelement aus H von 1, 2 oder 3 weg zu den Zahlen 5, 6, 7. Die 4 haben wir vorher schon begründet. Und deswegen sind wir tatsächlich fertig. Wenn wir die Bahn 1, 2, 3 hingeschrieben haben, kommen keine weiteren Zahlen dazu, denn ich sehe an den Erzeugern von H, dass ich keine andere Zahl erreiche. Hier ist ein Trick, wie man das abkürzen kann. Und das schreibe ich gleich kurz an die Tafel. Fangen Sie immer an mit den Zahlen, die Sie sehen, die in einer Bahn liegen. Und überlegen Sie sich dann, was die Erzeuger der Gruppe, die Sie gerade betrachten, mit dieser Menge machen. Das ist ein ziemlich gutes Rezept, um kurz hinzuschreiben, was passiert. Das ist zum Beispiel 10, 26. Wir sehen, dass 1, 2 und 3 zusammen in einer Bahn liegen. Und dann gucken wir uns die Menge 1, 2, 3 mal an. Und nur unter den drei Erzeugern. Denn alles, was ich mit H machen kann, kann ich aus den Erzeugern basteln. Es reicht, die anzugucken. Was passiert, wenn ich diese Menge abbilde mit der Permutation 1, 2? Na, dann vertausche ich 1 und 2. Das ist der Menge aber egal. Das heißt, sie bleibt gleich. Was passiert, wenn ich die Menge abbilde mit dem zweiten Erzeuger, 1, 3? Dann vertausche ich 1 und 3, das ist der Menge aber egal, also bleibt es gleich. Erzeuger. 1, 2, 3, abgebildet mit dem letzten Erzeuger. 5, 6, 7. Was passiert da? 5, 6, 7 bewegt diese Zahlen überhaupt nicht. Und wie kann man diese Methode nutzen, um zu merken, ob man schon fertig ist mit der Bahn? Jetzt haben wir gezeigt, keine der Zahlen wird jetzt noch irgendwo anders hin bewegt, das heißt, wir sind fertig. Mal angenommen, ich fange an mit 5 und 6 und denke, dass ich dann fertig bin. Ich denke also, die Bahn ist 5, 6. Wie merke ich mit dieser Methode, dass ich noch nicht fertig bin? Gucken wir uns das mal an. 5, 6, abgebildet mit 1, 2, da passiert nichts. Und es passiert auch nichts, wenn ich mit 1, 3 abbilde. Aber jetzt gucke ich mir an, was mit dem letzten Erzeuger passiert. Was passiert? 5 geht ab 6, das ist okay. Schreibe ich 6 mal hin. 6 geht ab 7, das heißt, dann kommt auf einmal die 7 rein. Und mehr passiert nicht, wenn wir die zwei Zahlen abbilden, können wir auch wieder nur zwei Zahlen rauskommen. Das heißt, die neue Menge ist 6, 7. Und das ist eine andere. Das heißt, ich habe diese Menge verlassen durch Abbilden mit diesem Element. Dann kann das keine Bahn gewesen sein. Denn wenn es schon eine Bahn wäre, dann wäre das Ding ja schon abgeschlossen unter der Wirkung, sonst wäre es keine Äquivalenzklasse. So kann man das machen. Das heißt, jetzt habe ich gemerkt, ups, es war noch keine Bahn. Es fehlt die Zahl 7, dann kann ich den Test nochmal machen, nachdem ich die 7 dazugenommen habe. Mein Tipp an Sie ist also, spielen Sie im Kopf dieses Spiel. Schreiben Sie so viele Zahlen hin, wie Sie können, die Sie sehen, die zusammen in einer Bahn liegen müssen. Machen Sie dann am Ende einmal diesen Test und dann passt es. Und wenn Sie fast fertig sind, dann können Sie die letzten Zahlen, die Sie noch haben, betrachten im Sinne von, naja, es ist eine Äquivalenzrelation, die ganze Menge Omega muss die disjunkte Vereinigung der Klassen sein. Wenn Sie also den Verdacht haben, dass die letzten noch übrig gebliebenen Zahlen zusammen in einer Bahn liegen, dann können Sie einfach zeigen, Sie liegen in einer Bahn und die Bahn kann nicht größer sein, weil keine Zahlen mehr da sind. Das kürzt auch nochmal ein bisschen ab gegen Ende. So, da war eine Frage.
Ja, wenn wir das begründen, also sollen wir dann die ganzen Rechnungen aufschreiben oder kann man das, ist das schon der kürzeste Weg?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Frage formuliert ist. Gerade bei Bahnen, da mache ich das manchmal so, dass ich darum bin, die nur hinzuschreiben. Oder ich schreibe sowas wie kurze Begründung. Und bei kurzer Begründung kann ich mir auch vorstellen, dass man dieses Tilde benutzt und dass man einfach sagt, 1, Tilde, 2, Tilde, 3. Und dann schreibe ich vielleicht Elemente dran, mit denen ich sehe, dass sie in der Tilde-Relation sind. Also liegen 1, 2 und 3 in einer Bahn oder sowas. Aber ich muss immer kurz begründen, warum das alles ist dann. Also warum die Bahn nicht noch größer wird. Und dazu kann man das hinschreiben. Wobei ich da sagen würde, wenn es jetzt die Klausur ist, ich denke an diese und auch an die Staatsexamensklausur, ich würde nicht erwarten, dass man diese beiden Gleichungen nochmal hinschreibt, weil ich ja sehe, wie man auf die Zahlen gekommen ist. Aber ich würde erwarten, dass man begründet, warum nicht noch mehr drin liegt, indem man zum Beispiel sowas schreibt. Das heißt, für Sie war ich jetzt ein bisschen ausführlicher, als ich es erwarten würde, aber nur deshalb, weil ich den Trick erklären wollte. Der Trick, das Argument erklären wollte. Wenn Sie sich da nicht sicher sind, und ich kann verstehen, dass man da am Anfang unsicher ist, dann sprechen Sie mich nochmal an. Es gibt eine Übungsklausur vor der eigentlichen Klausur. Da kommen alle wesentlichen Aufgabentypen so oder so ähnlich vor, wie sie auch später in der Klausur vorkommen. Und falls Ihnen da sowas über den Weg läuft und Sie nicht sicher sind, habe ich das jetzt ausreichend ausführlich aufgeschrieben, dann fragen Sie mich einfach. Okay, hilft das ein bisschen? Gut, und hier ist noch was.
Kann ich das auszusagen, dass das Element fremd ist? Also die Menge 1, 2, 3, Element fremd ist?
Disjunkt würde man sagen.
Oder disjunkt?
Nein, das sagt ja nur, dass wir Teilmengen von Bahnen haben, aber es sagt ja nicht, warum das die Bahnen sind.
Also ich meine zu den restlichen Abbildungen.
Ich kann nicht erkennen, dass das als Argument so ohne weiteren Kommentar ausreichend ist. Denn die Menge, die nur 5 enthält, ist ja auch disjunkt. Zu der, aber es ist keine Bahn.
Nee, das meine ich ja nicht, sondern zu, wir haben ja unten quasi 1, 2, 1, 3 und 5, 6, 7. Und wenn ich jetzt schon 1, 2 und 1, 3 auf 1, 2, 3 angewendet habe,
ja.
Und dann sage 1, 2, 3 ist, also elementfremd zu 5, der letzte.
Ich müsste es sehen. 6, 7 ist. Ich müsste das Argument sehen. Bitte einmal so aufschreiben, wie Sie denken, dass man es machen könnte und mir zeigen, dann gucke ich es mir an im Zusammenhang. jetzt einen Teil davon zu nehmen und dann zu sagen, reicht es, wenn ich dann sage, wir sind es jung, das ist für mich nicht tragend, ich muss es wirklich einmal sehen. Dann gucke ich gerne und dann kann ich auch gerne hier nochmal eine Alternative anbieten oder in einer Podcast-Folge, wie man das noch aufschreiben kann. Da gibt es nämlich tatsächlich einige Möglichkeiten. Und mein Gefühl ist immer, dass Studis am Anfang unsicher sind und dann entweder viel zu viel oder viel zu wenig hinschreiben. Und man muss sich so ein bisschen herantasten an diesem Mittelweg. Wie viel muss da stehen, damit es klar ist? Welche Rechnungen muss ich nicht hinschreiben, weil die offensichtlich sind? Aber an welcher Stelle müsste man vielleicht nochmal was sagen? Und je nachdem, wie die Gruppe aussieht und was die Erzeuger sind, ist es eben manchmal nicht so offensichtlich, wie man denkt. Deswegen braucht es ein bisschen Übung. Das ist der einzige Tipp, den ich Ihnen geben kann, das Üben. Und gerne bei Unsicherheiten mir zeigen, hier reicht das so, oder der Übungsleitung zeigen oder mich im Workshop fragen. So, was haben wir?
Sie haben bei der Titelnotation geschrieben, dass die Kommutation 1, 2 und 2 3 verknüpft wird. 2, 3 liegt doch aber gar nicht
rum. Oh, Entschuldigung, ja, ich kann 2, 3 basteln aus 1, 2 und 1, 3. Ich glaube, was ich hier mache, also ich, ja, die kann ich basteln. Ich kann auch sagen, 1, 3, 1, 2, geht das? Macht das 2 auf 3? Nee. So geht 2 zuerst auf 1 und dann auf 3. Das kann ich nehmen. Ja. Sie dürfen, wenn Sie bei Tilde ein Element dran schreiben, das kein Erzeuger ist, das dran schreiben als Produkt von Erzeugern oder dran schreiben, liegt in H bei. Ich kann ja hinschreiben, wie es gebastelt wurde und dann kann ich das als Begründung nehmen. Die Aufgaben, die ich Ihnen dazu geben werde, die werden vom Schwierigkeitsgrad in der Nähe von dem sein, was wir da sehen. Das heißt, es sind nicht so viele Erzeuger. Es ist klar, dass da irgendwas miteinander kommutiert und es ist klar, dass gewisse Punkte nicht bewegt werden, sodass man beim Argumentieren mit den Bahnen ein bisschen Zeit spart. Ansonsten wird das sehr schnell sehr nervig, hatte ich so festgestellt, auch beim Korrigieren. Was für Fragen haben Sie noch? Ich möchte, möchte das noch vervollständigen. Vielleicht würde ich hier sowas schreiben wie also liegen 2 und 3 in der Bahn von 1 unter H zum Beispiel. Sowas können Sie machen. Sie können kleine Begründungen schreiben, warum Zahlen zusammen in einer Bahn liegen. Und wenn Sie die Bahnen auflisten, dann reicht es auch, wenn Sie diese Mengen hinschreiben. Und ja, es gibt immer irgendwann einen Punkt, an dem man argumentieren kann, jetzt habe ich hier die restlichen Zahlen, die liegen zusammen in einer Bahn, das ist bis jung, bla bla bla, also muss die letzte Bahn sein, solche Vereinfachungen geben. Und achten Sie darauf, dass die Bahnen disjunkt sind. Das ist ein Fehler, der häufig passiert. Das sind Äquivalenzklassen. Äquivalenzklassen sind gleich oder disjunkt. Also bitte darauf achten, dass keine Zahl auf einmal in zwei verschiedenen Bahnen landet. Dann haben Sie irgendwas falsch gemacht. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel für eine transitive Operation geben. Ich habe behauptet, dass S7 transitiv wirkt auf der Menge 1 bis 7. Und wie kann ich das sehen? Na, wir haben ja gesagt, Transitivität heißt, dass ich bei diesem Hüpfspiel von jedem Punkt zu jedem Punkt hüpfen kann. Ich muss mir also überlegen, was für ein Gruppenelement das macht. Mit welchem Gruppenelement komme ich denn von jeder beliebigen Zahl in der Menge 1 bis 7 zu jeder anderen beliebigen Zahl? Na, dann nehme ich mir einfach die Transposition hier, wo diese beiden Zahlen sind. Sprich, wenn ich auf der Zahl meinen Weg 5 stehe und ich möchte irgendwo hin, dann bleibe ich entweder auf 5 stehen, weil ich dahin will, oder ich möchte zu einer anderen Zahl, dann nehme ich halt die Transposition 5 andere Zahlen. Ja, liegt in S7, deswegen ist S7 transitiv. Und Vorsicht, bei Untergruppen von S7 muss man gucken, manche sind transitiv, manche nicht. Dann kann ich diese Notation benutzen, um zu sagen, ich komme vom Punkt I zum Punkt J mit der Transposition I. Ich möchte Sie ermutigen, zu experimentieren damit. Also Beispiele zu rechnen und zu üben, auf was für unterschiedliche Arten kann ich das aufschreiben, was für Argumente fallen mir ein, wir haben jetzt mehrere Vorschläge gehört, was könnte man noch hinschreiben, wie könnte man argumentieren. gucken Sie mal, was liegt Ihnen, wo sind Sie schnell, wo machen Sie wenig Fehler und wie viel schreiben Sie dahin. Und dann besprechen Sie das einfach mit mir und mit anderen Leuten aus dem Team, damit wir Ihnen Rückmeldung geben können, das effizient und richtig aufzuschreiben. Das ist nämlich der Aufgabentyp, bei dem es passieren kann, dass man zu viel schreibt, viel zu viel und dann Zeit verliert. Oder dass man viel zu knapp ist und dann Punkte verliert an Stellen, wo es nicht nötig ist. Und das ist immer doof. Deswegen möchte ich Ihnen gerne vorher möglichst hilfreiche Rückmeldungen geben, wie das aufgeschrieben sein könnte für volle Punktzahlen. Gut, ich überlege gerade, was ich dazu noch sagen möchte. Das Beispiel hatten wir. Okay, dann geht es jetzt weiter mit der Definition von Stabilisatoren und Fixpunkten. Denn um mit Permutationsgruppen oder generell mit Gruppenwirkung zu arbeiten, brauchen wir noch ein paar mehr Wörter, noch ein paar mehr Konzepte. Unter anderem ist es manchmal wichtig für uns, das haben wir vorhin schon gesehen, in dem Beispiel mit dem Hüpfen. Manchmal wird so ein Punkt einfach gar nicht bewegt und es ist gut, wenn man das irgendwie bezeichnen kann. Und genauso haben wir manchmal, wenn wir einen besonders interessanten Punkt und wir interessieren uns für die Gruppenelemente, die diesen Punkt bei der Wirkung nicht bewegen. Und so kommen wir zu den Wörtern Stabilisator und Fixpunkt. Wir haben also wieder eine Menge Omega, eine Gruppe G, die darauf operiert. Und jetzt kommt zuerst der sogenannte Stabilisator von Alpha in G. Und das Wort Stabilisator können Sie sich vorstellen wie, hält Alpha fest. Stabilisieren im Sinne von festhalten oder nicht bewegen. Und hier ist die Schreibweise dafür. Wir nehmen die wirkende Gruppe und wir schreiben den Punkt, der fixiert werden soll, unten dran als Index. Und damit ist dann gemeint die Menge aller Gruppenelemente, die diesen Punkt nicht bewegen. Und umgekehrt, jetzt gucken wir ja quasi, wir haben einen Punkt und wir gucken aus der Perspektive der Gruppe, was lässt diesen Punkt fest. Ich kann aber auch andersrum gucken, ich nehme mir ein Gruppenelement und schaue aus der Perspektive der Punkte, welche von uns Punkten werden denn von diesem Gruppenelement nicht bewegt? Was bleibt fix? Und das sind die Fixpunkte. Für jedes Gruppenelement sagen wir einfach, dass die von dem Element nicht bewegten Punkte die Fixpunkte davon sind. Und wenn wir da jetzt mehr machen würden, dann könnten wir noch Notation einführen, bla bla bla. Machen wir nicht. Wäre lustig, weil ich gerade ein Forschungsprojekt habe, das mit Fixpunkten von Permutationen zu tun hat und mit der Beschränkung und so weiter. Da könnte ich Ihnen jetzt lustigerweise mit dem, was Sie jetzt wissen, schon ganz viel zu erzählen, aber ich mache es mal nicht. Sondern frage Sie, ob Sie Fragen haben, ob Sie noch mehr Beispiele sehen wollen zum Thema Stabilisator und Fixpunkte. Ein Beispiel kommt jetzt natürlich. Wir sind jetzt bei 10,27. Und wir nehmen eine ganz kleine Gruppe, nämlich die S3, in ihrer Wirkung auf 1, 2, 3. Jetzt möchte ich mir einen Punkt schnappen und möchte den Punktstabilisator angucken. Und der Punkt, den ich mir schnappe, ist 1. Und jetzt möchte ich gucken, was liegt denn im Stabilisator von 1? Was liegt also in die Alpha? Na, ein Element, das da immer drin liegt, ist die identische Abbildung, denn die macht ja gar nichts. Die macht insbesondere mit der 1 nichts. Aber Sie können mir bestimmt noch ein Element aus der S3 sagen, was auch die 1 nicht bewegt. Was fällt Ihnen da ein? Was bewegt die 1 nicht? Die
Transposition
2, 3. Alle anderen Elemente bewegen die 1. Die anderen beiden Transpositionen bewegen 1 und die 3 Zyklen bewegen alles. Das heißt, ich kann die Alpha sogar hinschreiben. Das ist die identische Abbildung zusammen mit der Transposition 2, 3. Und jetzt möchte ich noch über Fixpunkte sprechen. Von welchem Element ist denn die 2 ein Fixpunkt? Von welchem Element aus G ist 2 ein Fixpunkt? Was kann ich da nehmen?
Auswahl ist nicht so groß. Da machen wir beide weiter.
Die Transposition 1-3.
1-3. Genau. Das ist hier alles so klein, dass man Fixpunkte und Stabilisatoren sofort hinschreiben kann. Sie dürfen, wenn Sie möchten, auch von Fixpunkten einer Untergruppe sprechen. Wir hatten vorhin zum Beispiel diese Gruppe H. Die 4 war ein Fixpunkt der ganzen Gruppe H, weil nichts in H die 4 bewegt hat. Und das wäre völlig okay für Sie, das zu sagen oder hinzuschreiben. Ich weiß dann, was Sie meinen. So, was haben Sie?
Darf ich bei dem Fixpunkt auch die identische Abbildung oder
kann ich da raus? Nö, alles ist ein Fixpunkt der identischen Abbildung. Das heißt, wenn meine Frage einfach nur ist, bitte geben Sie mir ein Element, von dem 3 ein Fixpunkt ist. Dann können Sie die identische Abbildung hinschreiben und dann lache ich ein bisschen beim Korrigieren und denke, ja, genau. Aber wenn ich das nicht eingeschränkt habe, dann klar. Oder sagen Sie mir ein Element auf dem Stabilisator von Alpha. Da dürfen Sie auch immer die identische Abbildung hinschreiben. Wenn ich meine, ich bin ja selber schuld, wenn ich nicht nach einem interessanten Element frage. Ist okay. Mit diesem Trick. Man nimmt den ursprünglichen Punktstabilisator und man multipliziert alle Elemente von links mit dem Inversen des bewegenden Elements und von rechts mit dem bewegenden Element. Und dann kriegt man den neuen Punktstabilisator. Das heißt, man kriegt den fast geschenkt aus dem, den man vorher berechnet hat und muss nicht von vorne anfangen. Das ist sehr praktisch. Insbesondere erhält das, was wir hier machen, die Ordnung der Untergruppe und auch was für eine Struktur die Gruppe hat. Wenn man also zum Beispiel einen Punktstabilisator gefunden hat und der hat Größe 5 und ist abisch, dann weiß man, dass alle Punkte in der gleichen Bahn einen Punktstabilisator haben, der auch Größe 5 hat und abisch. Ohne zu rechnen. Das weiß man einfach aus diesem Lernen. Ja, wie zeigen wir das? Untergruppe, da schlage ich mal vor, Untergruppenkriterium. Das Einzelelement haben wir gerade nochmal gehört. Der Gruppe macht ja gar nichts auf den ganzen Punkten, liegt also auf jeden Fall in G-Alpha drin. Und jetzt nehmen wir uns zwei Elemente und betrachten das eine mal das Inverse des anderen. Jetzt muss ich aufpassen mit den Bezeichnungen, das kleine G ist nämlich schon weg. Dann nehme ich mal X und Y. Die kommen aus G-Alpha. Das heißt, dass sie Alpha nicht bewegen. Jetzt möchte ich mir überlegen, dass dann die Inversen davon Alpha auch nicht bewegen. Was ist denn Alpha abgebildet mit y hoch minus 1? Naja, wenn ich das mit y abbilde, weil y Alpha nicht bewegt. Das heißt also, dass Alpha und Alpha hoch y hoch minus 1 unter y das gleiche Bild haben. Aber diese Wirkung der Gruppe bewirkt ja immer Permutation, das heißt, es sind immer bijektive Abbildungen. Und wenn dann zwei Sachen das gleiche Bild haben, dann sind sie gleich. Das heißt, dass diese beiden Elemente, die gleich abgebildet wurden von y, gleich sein müssen. So kann man ganz leicht sehen, dass mit jedem Element im Punktstabilisator auch dessen Inverses da drin liegen muss. Und jetzt kann ich sehen, dass x mal y hoch minus 1 in die Alpha liegt. Das schreibe ich hier nicht einfach hin. Alpha hoch x mal y hoch minus 1 ist mit ob 2 Alpha abgebildet mit x, abgebildet mit y hoch minus 1. Beim ersten Mal passiert nichts. Beim zweiten Mal passiert auch nichts. Das haben wir gerade gezeigt. Das heißt, x mal y hoch minus 2 ist mit Alpha. Mit dem Untergruppenkriterium, Lemma, wahrscheinlich 1, 1 oder so, Teil, keine Ahnung, 27, sind wir fertig. Hier steht's. Lemma 1, 1, Teil f. Ja, dann gucken wir uns noch diese zweite Bedingung an, diese praktische Bedingung. Da steht eine Gleichheit von Längen, streng genommen. Können wir einfach zeigen. Wir fangen an mit der linken Seite. Sei H aus G Alpha hoch E. Erstmal müssen wir kurz überlegen, was es eigentlich ist. Alpha hoch G ist ja ein Punkt, also ein Bild von Alpha. Das liegt auch in Omega. Das heißt, wir stabilisieren jetzt diesen Punkt. Wir stabilisieren Alpha hoch G. Sprich, wenn ich Alpha hoch G jetzt auch nochmal mit H abbilde, dann ändert der Punkt sich nicht mehr. Jetzt forme ich ganz oft um. Zum Beispiel kann ich doch jetzt, was kann ich machen? Ich kann jetzt diese Gleichung nehmen und kann auf diese beiden Punkte nochmal g hoch minus 1 werfen. Wenn ich das rechts mache, komme ich bei Alpha raus. Und wenn ich das links mache, steht da halt irgendwas. Aber was auch immer da steht da oben, es bildet Alpha auf Alpha. Das heißt, g mal h mal g hoch minus 1 gibt dem g Alpha. Na, jetzt kommt ein Trick, den wir vorhin so ähnlich auch schon gesehen haben. Indem ich jetzt von links mit g hoch minus 1 multipliziere und von rechts mit g, steht dann da, h liegt in der Menge, die da oben steht. Das sind einfach nur Umformungen und die schreibe ich jetzt nicht jedes Mal nochmal hin, weil die immer gleich funktionieren. Und diese Schreibweise hier, die ergibt Sinn mit dem, was wir ganz zu Beginn besprochen haben, Produkt von Teilmengen einer Untergruppe. Und da habe ich ja gesagt, wenn die Teilmenge einelementig ist, lasse ich Klammern weg und dann kann ich auch sowas hinschreiben, das ergibt immer Sinn. Gut, das war jetzt von links nach rechts. Andersrum. Sei umgekehrt, ja, wie nenne ich das Freundchen? Sei meinetwegen U in G hoch minus 1 mal E Alpha hoch mal G Alpha mal E. Und jetzt möchte ich das mal explizit hinschreiben. Ich möchte ein Element aus G Alpha hernehmen und dann schreiben U gleich G hoch minus 1 mal das Element mal G. Da braucht noch ein Buchstaben sein. C aus G Alpha. So. Das U gleich G hoch minus 1 mal C. Da geht's. Und jetzt möchte ich irgendwie sehen, dass es auf der linken Seite drin liegt. Das heißt, ich muss Alpha hoch G nehmen und muss das einfach mal mit diesem U abbilden und gucken, was passiert. Nehme ich jetzt, sondern dann vielleicht. Thank you.
Jetzt kommt ganz oft auf 2. Ich möchte die Gruppenelemente, die hier so rumlaufen, einfach alle oben hinschreiben und vergessen, dass man da vielleicht irgendwelche Klammern setzen muss, denn das muss man nicht wegen auf 2 und weil wir das Assoziativ zu setzen haben in der Gruppe. Dann steht da also G mal G hoch minus 1 mal C mal G. Alpha wird jetzt also abgebildet. Erst von G, dann von G hoch minus 1. Da passiert nichts, das macht das wieder rückgängig. Dann steht da wieder Alpha. Dann kommt C. Aber C macht auch nichts, das steht hier. Und dann kommt nochmal G. Und das macht jetzt tatsächlich wahrscheinlich etwas. Alpha geht auf Alpha hoch G und mehr ist nicht passiert. Insgesamt wurde Alpha hoch G von U jetzt also nicht bewegt. Es ist zwischendurch irgendwas Komisches passiert. Aber am Ende sind wir wieder bei Alpha hoch G rausgekommen. Das heißt, U liegt tatsächlich in G Alpha hoch G. Und das ist eine Verbindung von dem Konzept der Operationen und Bahnen und Punktstabilisatoren hin zum nächsten Konzept, das wir besprechen, nämlich Konjugation in einer Gruppe. Was wir hier gesehen haben, ist, dass der Stabilisator von Alpha konjugiert ist zum Stabilisator vom Bild von Alpha unter dem konjugierenden Element. Das ist eine Verbindung von Operation und Konjugation in der Gruppe. Und das vertiefen wir gleich. Ich muss einmal wischen und kurz überlegen, was als nächstes kommt. Es kommt nämlich jetzt noch nicht die Definition von Konjugation, sondern erstmal kommt Bahnmenge gleich Stabilisatorindex. Das ist so ein Ding, das sollte ein Sagen des Gemeinsamen werden. Bahnmenge gleich Stabilisatorindex, das ist nämlich total wichtig. Lemma 10, 29. Mal gucken. Oh, jetzt war da noch viel Zeit. Bahnlänge. Gleich. Stabilisator. Und das ist ungefähr so wichtig wie Teilen heißt umfassen. So, in der Liga spielt das mit. Situation wie immer. Das operiere G auf der Menge Omega. Und dann brauchen wir noch einen Punkt. Alpha sei ein Punkt auf Omega und dann gilt. Wie es Punkte in der Bahn von Alpha gibt. Das ist wieder wahnsinnig praktisch. Wenn Sie wissen wollen, wie viele Punkte in der Bahn von Alpha liegen, dann müssen Sie einfach nur gucken, wie viele Nebenklassen hat der Stabilisator. Vielleicht wissen Sie das, dann müssen Sie nicht zählen. Oder andersrum, Sie wissen, wie viele Punkte in dieser Bahn liegen und Sie wollen irgendwas machen mit dieser Menge, dann wissen Sie, wie groß sie ist. Das ist alles nur sinnvoll für endliche Gruppen. Deswegen schreibe ich hier mal dran, die endliche Gruppe G auf der Menge Omega. So, wie zeigen wir das? Da stehen zwei Mengen und wir wollen zeigen, dass die gleich groß sind, gleich mächtig. Das heißt, wir geben eine Direktion an, von der einen in die andere. Und die Idee für diese Bijektion ist auch ganz einfach. Wir überlegen uns nämlich, dass zwei Gruppenelemente die gleiche Nebenklasse von G Alpha repräsentieren, genau dann, wenn sie den Punkt Alpha auf die gleiche Art und Weise abbilden. Und das ist eine Vorüberlegung. Diese Vorüberlegung brauchen wir, damit die Abbildung, die ich hinschreibe, überhaupt wohl definiert ist. Wir fangen also an mit
einem Element Beta aus der Bahn von Alpha. Können wir gleich die Bahnschreibweise üben. Und brauche ich das jetzt schon? Nee, ich brauche erstmal nur zwei Gruppenelemente. Wenn ich zeige, dass Gamma eine Bijektion ist, dann ist alles klar. Jetzt kommt also die Bijektivität, naja, Sojektivität. Ich nehme mir mal irgendeine Nebenklasse her und nehme mir irgendeinen Repräsentanten und nenne den mal X. Dann kann ich doch einfach als Vorbild Alpha hoch X nehmen und bin fertig. Thank you.
kommt die Injektivität. Nehmen wir zwei Elemente, die das gleiche Bild haben. Das war die Reaktivität. Okay, wie sollen die heißen? Ich brauche zwei Elemente mit dem gleichen Bild. Ich möchte die Elemente sofort so hinschreiben, dass man sieht, dass es Elemente aus dieser Bahn sind. Das heißt, ich möchte die Elemente Alpha hoch irgendwas nennen. Sein Alpha hoch Buchstaben, Alpha hoch X und Alpha hoch Y aus Alpha hoch X so, dass wir das gleiche Bild haben, unter Gamma, das heißt Alpha abgebildet mit X, unter Gamma soll das gleiche sein wie Alpha unter Y hoch Gamma. Was weiß ich dann? Naja, was macht Gamma? Gamma schnappt sich diese Elemente und bildet die Nebenklassen. Jetzt ist also G Alpha mal X das gleiche wie G Alpha mal Y. Jetzt benutze ich wieder, dass dann das eine Element mal das Inverse des anderen in G Alpha liegt. Also folgt, na was folgt? X mal Y noch minus 1 in G Alpha. Daher ist Alpha abgebildet mit X mal Y noch minus 1 gleich Alpha. Und das heißt aber doch, wenn ich jetzt nochmal diese Gleichung nehme und mit Y abbilde, dann steht hier Alpha auf Y und links kürzt sich das mit dem Y noch minus 1 weg und es bleibt Alpha auf X übrig. Das heißt, wenn die Bilder gleich sind, dann waren in Wirklichkeit diese beiden Elemente, diese beiden Bilder von Alpha auch schon gleich. Das ist die Injektivität. Fertig, da haben wir die Lektion gefunden. Und damit haben wir Bahnlänge in der Stabilisatorindex. Und weil es so wichtig ist, sagen wir das gemeinsam. Und damit wir alle wieder ein bisschen wach werden, denn sie gucken mich gerade wirklich sehr, sehr müde an. Bahnenlänge gleich Stabilisatorindex. Zusammen. Bahnenlänge gleich Stabilisatorindex. Und dreimal so laut.
Bahnlänge gleich Stabilisatorindex.
Das war 1,2 mal so laut. Na gut, wir können ja noch ein bisschen üben. Ich will schon Sie überlegen, was Sie für Fragen haben. Kommt eine Folgerung. Zu der muss ich fast gar nichts erklären, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir die einmal festhalten für später. Da geht es um die besondere Situation, dass die Gruppe, die operiert, eine Gruppe ist, deren Ordnung eine Potenz einer Primzahl ist. Zum Beispiel eine Gruppe der Ordnung 4 oder 9 oder 27 oder so. Sei P eine P-Zahl und die Ordnung von P eine Potenz von P. Diese Namen, diese Gruppen kriegen später noch einen Namen, die heißen dann P-Gruppen. Eine Gruppe heißt P-Gruppe, genau dann hat ihre Ordnung eine Potenz von P ist, das kommt dann noch. Jetzt wollen wir erstmal nur festhalten, was jetzt bei einer Gruppenwirkung passiert. Es operiere G auf einer Menge Omega. Und dann können wir eine Aussage über die Bahnenlängen treffen. Dann ist jede Bahnenlänge eine P-Potenz. Insbesondere gilt, wenn man eine Bahn gefunden hat mit mehr als einem Element, dann ist die Länge dieser Bahn durch P teilbar. Und das wird später nochmal aufkommen. 25 Elementen, die auf irgendwas operiert. Und Sie haben eine Bahn gefunden und Sie wissen, in dieser Bahn ist nicht nur ein Punkt, sondern mindestens zwei. Dann wissen Sie, in der Bahn können jetzt nicht zwei Punkte sein. Denn zwei ist keine Potenz von drei, sondern es müssen dann mindestens drei sein. Es muss durch drei teilbar sein. Mit diesen ganz einfachen Argumenten kann man manchmal schon Bahnlängen ganz gut einschätzen, ohne dass man viel rumrechnet. Und der Beweis ist Satz von Lagrange und Bahnlänge gleich Stabilisator-Index. Sei Delta eine Bahn. Das heißt, Delta ist jetzt eine Teillänge von Omega und ist eine Äquivalenzklasse für diese Tilde-Relation. Dann kann ich mir überlegen, dass ich die noch konkret hinschreibe. Sei etwa Delta auf Omega so, dass diese Bahn Delta genau aus allen Punkten besteht, die zum Delta in Relation sind, zum kleinen Delta. Na, dann kommt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, also Lemma C29. Dann weiß ich jetzt, dass die Länge von Delta der Index von G Delta in G ist. Aber von dieser Zahl weiß ich, dass es eine Potenz von P ist mit dem Satz von Lagrange. Klar, in dem Moment, wo da mehr als ein Element drin liegt, ist es jetzt eine natürliche Zahl, eine P-Potenz, die nicht 1 ist und dann muss sie durch P teilbar sein. Denn sie ist dann ja mindestens P und ein Vielfaches von P. Ansonsten, der Sonderfall 1 ist natürlich erlaubt, das ist der Fall P hoch 0. Das geht. Das heißt, der Rest, da steht der folgt einfach daraus, was für P-Potenzen es halt so gibt. Gut, wo das sinnvoll ist, habe ich schon ein bisschen motiviert, hoffe ich. Jedenfalls habe ich so ein paar Beispiele erzählt für Situationen, wo man es vielleicht benutzen kann. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel für eine ganz besondere Wirkung einer Gruppe auf sich selbst. Und das ist der Übergang zur Konjugationsabbildung, mit der wir dann am Donnerstag einsteigen. Lemma 1031. Aus der Gruppe G fest. Es gibt jetzt keine Menge Omega, die da explizit steht, auf der G operiert, sondern wir sagen einfach, dass wir eine Abbildung definieren wollen von G nach G. Cx von G nach G und das sei definiert wie folgt. Mit dieser Abbildung Cx definiert als, das kommt uns jetzt wieder bekannt vor, x hoch minus 1 mal g mal x. Dann ist Cx nicht nur ein Homomorphismus von g nach g, sondern sogar ein Automorphismus, also ein bijektiver Gruppenhomomorphismus. Für die Menge dieser Elemente in dieser Form gibt es eine abkürzende Schreibweise, die an Bahnen erinnert, und das ist kein Zufall. Die Menge aller Elemente g hoch x, wobei x aus g kommt, bezeichne ich mit g hoch groß g. Sieht aus wie eine Bahn. Und im Schulalter steht das auch nochmal als extra Nachricht, damit Sie dabei die Übungsaufgabe ein bisschen besser lernen. So, wie sehen wir, dass das ein Gruppenautomorphismus ist? Na, es sind ein paar kleine Rechnungen. Man schreibt alles einfach hin, es ist überhaupt kein Trick dabei. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen die Homomorphie-Eigenschaft. Dafür nehmen wir uns zwei Elemente her. 2G und HC. Naja, dann ist G mal H abgebildet mit CX. Das gleiche wie X hoch minus 1 mal G H mal X. Und jetzt füge ich hier in der Mitte einfach künstlich X hoch minus 1 mal X oder andersrum ein. Das ist das 1-Element, das darf ich da einfach so einfügen. Das ist dann also x hoch minus 1 mal g mal x hoch minus 1 mal h mal x. Dann fasse ich das zusammen, das ist das Bild von g unter cx. Und das ist das Bild von h unter cx. Der Trick ist also eine nahrhafte 1. Jetzt kommt die Injektivität und die Surjektivität. Mehr haben wir nicht zu tun. Die Injektivität kommt aus den Kürzungsregeln für Gruppen. Seien also wieder g und h aus g und g hoch cx das gleiche wie h hoch cx. Dann sehen wir, indem wir das einfach hinschreiben, x hoch minus 1 mal g. Schlägt es einfach zweimal zu, einmal von links und einmal von rechts, und dann steht der G gleich an. Naja, einfach Surjektivität. Das heißt, ich brauche für ein Gruppenelement ein Urbild unter Cx. Und wenn wir nochmal gucken, was Cx macht, dann können wir auch einfach schauen, wie macht man das rückgängig. Das wäre eine andere Art gewesen, die Objektivität zu zeigen, und genau diese Idee benutze ich jetzt. Man macht das rückgängig, indem man anstatt mit x einfach mit den Inversen von x so von links und rechts multipliziert. Das heißt, als Urbild für g nehme ich einfach x mal g mal x hoch minus 1. Das ist auch ein Gruppenelement, und fertig ist die Sache. Mal g mal x hoch minus 1. Das ist ein Urbild, und dann nehmen wir das Urbild für g unter cx. Das war's. Und mit dieser Konjugationsabbildung, so heißt die dann später, gehen wir in die Pause bis Donnerstag, da greifen wir das dann sofort. Ja, danke schön.